Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wadelbeißer Podcast, der Podcast des Wiesbacher Merkur. Mein Name ist Markus Eham und wir wollen uns heute über den TuS Holzkirchen in der Landesliga Südost unterhalten. Der TuS Holzkirchen hat leider einen Fehlstart hingelegt. Zuletzt blieb die Mannschaft 7 Spiele ohne Sieg und zudem gab es am vergangenen Freitag eine empfindliche 1:4-Niederlage im Heimspiel gegen Eckenfelden. Deswegen haben wir uns heute als Gast den Trainer des TuS Holzkirchen, Sven Teichmann, dazu geholt. Und erst einmal Servus Sven.
Servus zusammen.
Ja, Sven, die erste Frage einfach, wo erreichen wir dich heute?
Ich sitze heute ganz gemütlich zu Hause, habe gerade gefrühstückt mit meiner Familie, habe natürlich wieder über Fußball gesprochen, wie es immer so ist, weil meine kleine Tochter letztem Heimspiel dabei war. Und ja, wir haben über die Geschichte gesprochen, haben zusammen sogar das Video uns angeguckt und die Gegentore mal zusammen analysiert.
Das ist spannend. Das heißt, am Frühstückstisch der Familie Teichmann geht es dann auch eigentlich ausschließlich um Fußball, oder?
Ja, öfter mal. Gerade so nach solchen Spielen. Und gerade wenn man eine bei meiner Töchter dabei sind, dann sprechen wir sehr viel über Fußball.
Du sprichst es an. Wir müssen natürlich über die aktuelle Situation reden im Moment von deiner Mannschaft im TuS Holzkirchen in der Landesliga Südost. Ihr habt nach dem, wie ich finde, sehr, sehr furiosen Auftakt mit dem 4-1 in den First Inning. So ein bisschen Sand im Getriebe, jetzt einige Spiele nicht gewonnen. Und ja, am Freitag ein sehr, sehr bitteres Erlebnis gehabt gegen Eckenfelden.
Ja, war sehr bitter. Also spricht wahrscheinlich auch darauf an, wie wir die Tore verteidigen und so eine Geschichten. Das ist leider zurzeit unser Manko, dass wir gerade so Standardsituationen oder einfache Situationen nicht klar lösen, sondern da so ein bisschen schülerhaft machen. Aber wie gesagt, die Entwicklung, fußballerische Entwicklung, die ich sehe, die ich jedes Mal im Training sehe, wie wir uns von Tag zu Tag weiterentwickeln, ist in meinen Augen sehr positiv. Wie gesagt, schön und gut, dass wir mal immer darüber sprechen, dass wir positive Entwicklung haben, aber unterm Strich muss irgendwann auch mal was Zählbares rauskommen. Das ist zurzeit nicht bei uns oder ist nicht bei uns zurzeit, leider.
Ist es jetzt so, ich meine, es ist jetzt natürlich ab Freitag gespielt, wir zeichnen jetzt eine kurze Zeit später auf. Inwieweit hat ihr jetzt schon in die Analyse gegangen? Hast du da schon Gründe für? Ich meine, ihr habt es ja schon mal bewiesen in dieser Saison, so ist es ja nicht. Ihr habt es schon mal bewiesen, dass ihr richtig gut Fußball spielen könnt. Was sind so deine Gründe für die derzeitige Situation? Wie würdest du das, ja, beurteilen im Moment?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben schon bewiesen, wir haben ja gute Spiele abgeliefert. Erstes Spiel haben wir sehr gut abgeliefert. Auch die beiden Heimspiele, die wir als Unentschieden gespielt haben, wo wir eigentlich auch als Sieger vom Platz gehen mussten. Wir waren bei keinem Spiel im Grunde unterlegen. Fußballerisch waren wir, glaube ich, in jedem Spiel fast ebenbürtig, teilweise sogar besser. Aber jetzt, wenn du gerade diese Situation jetzt am Freitag gerade beschrieben hast, ist halt so, im Grunde sind es zwei oder drei Standardsituationen, die wir nicht richtig verteidigen. Das ist im Grunde, das ist eine Willensgeschichte. Will ich diesen Ball verteidigen? Und wenn ich nicht rankomme an den Gegenspieler, muss ich den halt so behindern, dass er nicht köpfen kann oder nicht aufs Tor schießen kann. Und das ist bei uns zurzeit nicht so gegeben. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, weil wir so ein bisschen im Raum spielen, dass wir da vielleicht mal was sagen, wir müssen was anders machen. Wir müssen sagen, vielleicht spielen wir wirklich wieder Mann gegen Mann. Ich habe heute die Videos geschnitten, habe den Jungs die Videos in die Gruppe gestellt. Die gucken sich das dann in Ruhe an. Dann werden wir am Montag darüber sprechen kurz und dann werden wir uns total fokussieren aufs nächste Auswärtsspiel.
Ja, der Fokus auf das nächste Auswärtsspiel, aber trotzdem nochmal die Nachfrage. Ich meine, du stehst mit deiner Spielphilosophie natürlich für einen sehr, sehr offensiven Stil. Das bedeutet, ihr wollt natürlich möglichst schnell den Ball haben und wenn er ihn dann verliert, ihn wie gesagt möglichst schnell auch wieder zurückerobern. Das birgt natürlich auch Gefahren, das wissen wir beide. Aber du hast gesagt, ihr müsst jetzt vielleicht überlegen, ein bisschen ja, von der Raumverteidigung wegzugehen. Ist da eine Abkehr ein bisschen auch so ein Plan, so ein Gedanke, den du hast, dass du sagst, wir müssen den ganzen Spielapparat ein bisschen nach hinten verlagern oder spielt das keine Rolle in deinem Leben?
Also wir haben am Freitag lange drüber gesprochen mit der Mannschaft, auch mit dem einen oder anderen Vorstand. Die Tore, die wir kriegen, das hat nichts mit dem System zu tun. Also es ist, ob wir jetzt mit einem Sechser, mit zwei Sechsern oder Fünferkette spielen, wie auch immer. Das sind alles Tore, die aus individuellen Fehlern entstehen. So, und diese individuellen Fehler müssen wir halt abstellen. Auch wenn wir immer sagen, wir haben junge Spieler und so, und da bin ich alles auf der Seite des Vorstands, auch von der Mannschaft her, dass wir junge Spieler sind, dass wir lernen müssen. Aber trotzdem, diese einfachen Fehler müssen wir abstellen. Wenn wir die abstellen und allein, ich habe nochmal die ganzen Spiele mir angeguckt, nur allein die Chancen, die wir herausspielen, wenn wir da 50% genutzt hätten, dann hätte man von den Toren, wir haben jetzt 14 Tore geschossen und haben, ich weiß nicht, glaube ich, 21 gekriegt oder 20 gekriegt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ist ja egal, hätten wir auch genauso viel, also auch knapp 20 Tore schießen können. So, wir müssen halt versuchen, diese individuellen Fehler abzustellen. Das werden wir im Training, haben wir im Training immer wieder geübt und immer wieder angehalten. Ich sage, pass auf, da musst du anders stehen, du musst einrücken. Mehr als üben und trainieren können wir nicht. Und irgendwann, ich habe den Jungs das auch am Freitag nochmal gesagt, ich sage, wenn wir weiter so arbeiten und wenn wir weiter probieren und positiv an uns glauben, dann glaube ich schon, dass irgendwann der Pendel auf unsere Seite steht. Weil, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind nie schlechter. Wir machen einfach individuelle Fehler.
Bei individuellen Fehlern stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der Qualität auch irgendwo. Ihr habt natürlich einen großen Aderlass gehabt vor der Saison, das muss man auch ehrlich sagen. Ob ein Tobi Seidel vorne, aber vor allem ein Lars Doppler, der relativ kurzfristig dann eben auch den Verein gewechselt hat. Würdest du sagen, es ist speziell in der Defensive oder ihr seid in der Defensive ein Stück weit zu dünn aufgestellt auch?
Das hat nichts mit der Defensive zu tun. Wir verteidigen alle gegeneinander und wir greifen auch alle miteinander an. Also es hat nichts mit der Viererkette zu tun, es hat nichts mit dem Sechser zu tun. Wenn alle gegen den Ball vernünftig arbeiten, das haben wir schon oft genug bewiesen, dass wir dann auch gut stehen. Aber wie gesagt, immer wieder die einfachen individuellen Fehler, wenn man hinten den Ball dann, sagen wir mal, nicht löscht, sondern einfach mal probiert, hinten rauszuspielen, wo die Situation es gerade nicht ergibt. Das sind halt Fehler, die man vielleicht als junger Spieler immer noch macht.
Es ist jetzt so, dass ihr natürlich, wie gesagt, es ist ja noch früh in der Saison. Es ist ja immer noch erst, ja, wir zeichnen jetzt Ende August auf. Das heißt, wir haben jetzt immer noch ja, eine relativ Frühphase der Saison. Aber trotzdem die Frage, wie gehst du speziell jetzt mit so Nackenschlägen, wie es jetzt am Freitag war, wo ihr wirklich viel vorgenommen habt und dann 1:4 zu Hause verloren habt, wie gehst du damit um? Also vielleicht erstmal du persönlich. Ich kann mir vorstellen, das nimmt dich auch ziemlich mit. Ich kann mir auch vorstellen, die Nacht danach ist nicht so gut, oder? Ja, und dann natürlich jetzt die Anschlussfrage, wie gehst du dann speziell mit der Mannschaft um? Führst du da viele Einzelgespräche? Bist du da einer auch mal, der mal draufhaut? Oder wie gehst du damit um?
Also ich persönlich gehe damit, also ich persönlich, ich bin immer, ich war früher schon so, als ich als Spieler verloren habe, dauert sehr, sehr lange, bis ich das verarbeitet habe. Da kann man eine Frau ein Lied von singen. Also 7, 8 Stunden durfte mich im Grunde nicht ansprechen. Das ist heute nicht mehr ganz so schlimm. Natürlich mache ich mir sehr, sehr viel Gedanken, gucke mir das Spiel teilweise auch direkt danach nochmal an. Die Nacht von Freitag auf Samstag, wie gesagt, war nicht besonders gut. Ich bin, glaube ich, nachts um 2 oder um 3 aufgestanden, habe mir einen Zettel dann genommen, da war mir was im Kopf eingefallen, habe das aufgeschrieben. Also ich arbeite da, also mein Kopf arbeitet da auch nachts drüber. Aber dann nach 1, 2 Tagen oder sagen wir nach einer Nacht ist es so, wie dass ich nach positiv nach vorne gucke. Und ich bin auch kein Trainer, der eigentlich auf eine Mannschaft draufschlägt, weil ich sehe ja, dass wir uns immer Chancen erarbeiten und auch gut Fußball spielen. Auch das Spiel jetzt am Freitag war gerade zweite Halbzeit, fand ich, extrem viel Ballbesitz, Latte, Pfosten, Elfmeter nicht gekriegt, weil Hand war in meinen Augen, habe ich auch nochmal auf Video geguckt. Ich kann den Jungs da nicht vorwerfen. Sie machen und tun und arbeiten und trainieren gut und es fehlt halt Cleverness, jugendlicher Leichtsinn, was auch immer, wie man es auch beschreiben kann. Aber ich sehe sehr die Entwicklung. Ich sehe auch, wie sie arbeiten und wie gut wir eigentlich Fußball spielen. Die Entwicklung sehe ich halt und die Jungs geben Vollgas. Dann bin ich kein Trainer, der draufhaut. Ich meine, ich habe genug Trainer gehabt in meiner eigenen Profikarriere, die anders waren und ich wollte eigentlich nie so sein, weil ich fand das nie gut, wenn man Spieler oder auch die Mannschaft rund gemacht hat.
Perfekte Überleitung. Lass uns ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken. Du bist ehemaliger Profifußballer, hast natürlich auf sehr hohem Niveau gekickt. Zweite Liga, viel dritte Liga, damalige dritte Liga, muss man sagen, Regionalliga. Unter anderem bei Eintracht Trier, Unter anderem, du wirst sicherlich als Spieler auch mal die eine oder andere schwierige Situation durchlebt haben, also sowohl als Mannschaft als auch natürlich persönlich. Wie bist du da mit Druck umgegangen? Bist du dann einer, der sich ein bisschen verkriecht? Bist du einer, der das, um dann mal zum Frühstückstisch zurückzukommen, ganz gerne auch mal mit jemandem bespricht, Frau, Familie, die vielleicht mit Fußball jetzt nichts zu tun haben, in Anführungsstrichen? Oder wie gehst du da, oder wie gingst du damit um?
Also ich habe eigentlich nie Druck gespürt, weil für mich war das immer, wenn ich auf den Fußballplatz gehen konnte, war es immer Spaß für mich. Ob ich jetzt Tabellendritter oder unten drin war. Natürlich gab es in einer oder anderen Situation viel Druck, aber ich habe den eigentlich nie gespürt, weil ich immer, wenn ich auf dem Platz war, positiv war und versucht habe, meine Mannschaft mitzuziehen und zu sagen, komm, wir schaffen das zusammen. Aber auch nur zusammen, weil Fußball ist ein Mannschaftssport und da müssen alle 11 Mann oder alle 15 oder 16, die dabei sind, an einem Strang ziehen. Und wenn man das macht und immer wieder macht, dann wird man irgendwann auch die Lorbeeren einfahren.
Trotzdem ist es so, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, die ja doch einige Jahre ging natürlich, was würdest du jetzt so rückblickend sagen, ist jetzt so der große Unterschied zwischen Niveau Landesliga, wo du sagst, du bist auf einem sechsklassigen Niveau circa und dein damaliges Niveau, zweite, dritte Liga. Was unterscheidet sich im Leben, also des Fußballers Teichmann damals, natürlich abgesehen davon, dass man jetzt als Profi unterwegs war und nebenbei nicht arbeiten musste, aber was unterscheidet einen jetzt zum Fußball, den man in der Landesliga so sieht? Was würdest du sagen?
Ja, also erstmal ist es halt so, dass du viel, viel mehr Trainingseinheiten hattest, ne? Du hast im Grunde nur zweimal am Tag trainiert, teilweise auch einmal am Tag, aber man muss auch dazu sagen, ich war auch bei Eintracht Trier, war ich der einzige Spieler, der noch gearbeitet hat damals, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Die wollte ich mir damals nicht weggeben oder weglassen, weil ich gesagt habe, nach dem Fußball kommt auch irgendwann mal was. Hab dann auch noch dann nach dieser Ausbildung noch ein halbes Jahr gearbeitet, habe dann noch nebenbei studiert auch nochmal. Hab Sportmanagement studiert, war auch einer der Einzigen, der sowas gemacht hat. Aber es war auch immer trainerabhängig. Ne? Gerade bei Trier hatte ich einen sehr, sehr guten jungen Trainer, Karl-Heinz Emich, der in Wolfsburg gespielt hat, weil davor war der bei uns Spieler. Da war es halt so, da haben wir schon mit Videoanalyse gearbeitet, haben viel taktisch trainiert. Und dann hatte ich einen Trainer gehabt wie ein Günter Sebert bei Jahn Regensburg, wo taktische Geschichten so gut wie nichts zu tun hatten. Einzelgespräche gab es da nicht. Ich habe mit dem Herrn Sebert, glaube ich, in 2 Jahren 3 Sätze gesprochen. Das ist immer unterschiedlich gewesen. Ne? Der Unterschied ist halt, ich finde, der große Unterschied ist gar nicht mehr so wie früher. Statt jetzt zur Landesliga, was ich für einen Aufwand betreibe, das heißt Videoanalyse, so eine Geschichte, Einzelgespräche, das gab es alles sagen wir mal, damals in der dritten Liga auch. Nur nicht, vielleicht nicht ganz so intensiv.
Ja, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen gewesen, die sich da während deiner aktiven Karriere schon Gedanken gemacht haben um den weiteren Werdegang. Was passiert mal? Ich meine, wir wissen beide, eine Profikarriere kann leider Gottes sehr, sehr schnell auch vorbei sein. Da wirst du einer der wenigen gewesen sein, die sich da auch Gedanken gemacht haben, oder?
Ja, klar. Ich habe dann nach dem Studium habe ich meine Trainerlizenz angefangen als aktiver Spieler noch, habe dann schon teilweise in Jugendmannschaften ein bisschen geguckt, ein bisschen hospitiert oder auch meine Jugendmannschaft trainiert. Also ich war da schon ziemlich früh, wusste ich schon, dass ich den Fußball erhalten bleiben möchte, aber wusste aber auch, dass ich da ein bisschen was machen musste für, ne? Und wenn ich jetzt so mal rückblickend auf diese Geschichte gerade bei Trier sehe, sind viele Spieler, die damals mit mir gespielt haben, sind, sagen wir mal, Hilfsarbeiter und so eine Geschichten, haben nichts gehabt. Ausbildungstechnisch fangen mit 35 oder 38 eine Ausbildung an. Dann ist natürlich schwierig, da in dieses Berufsleben mal reinzukommen erstmal. Da muss man ganz klar sagen.
Du hast früh erkannt, dass du dem Fußball erhalten bleiben willst, das als Trainer. Du hast einen sehr, sehr spannenden Weg, wie ich finde, eingeschlagen. Dir war klar, erstmal im Jugendbereich sich hochzuarbeiten. Warst relativ lang bei Eintracht Braunschweig im Nachwuchsleistungszentrum, dann bei Unterhaching im Nachwuchsleistungszentrum, bei der Spielvereinigung Unterhaching. Erstmal, warum erst in Anführungsstrichen der Jugendbereich? Ich meine, du hättest ja auch theoretisch einen anderen Weg gehen können und sagen, du arbeitest dich jetzt, was weiß ich, über einen Kreisligisten hoch, oder Spielertrainer womöglich noch. Warum erstmal der Schritt in den relativ hochklassigen Jugendbereich?
Naja, man muss auch sagen, ich hab schon angefangen im Herrenbereich, in der Landesliga und Bezirksliga bei uns im Hannover Bereich. Habe dann auch damals meinen Heimatverein, den SV Nienhagen, übernommen als Spielertrainer und habe das auch gemacht. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht mein Niveau. Also ich habe da ein Problem mit, wenn ich nach dem Spiel sitze, Jungs da Kasten Bier vor der Kabine sitze und verschwitzte Trikots anhabe und die trinken Bier. War nicht so mein Ding. Und dann kam damals das Angebot von Eintracht Braunschweig, über den Sven Gartung damals, den ich ganz gut kannte, eine U18 zu übernehmen, also jüngerer Jahrgang A-Jugend. Und das hat mich sehr gereizt, weil die Jungs wollen alle Profis werden, da kannst du ganz, 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 ganz anders arbeiten. Und ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass es immer Spaß gemacht hat, Spiele zu entwickeln und zu sehen. Also wenn ich jetzt in die Bundesliga gucke, da sind vier, fünf Spieler, die ich hatte, die sich entwickeln, an Philipp Tietz in Augsburg, ein Brain Manu, der in Darmstadt spielt. Ein Haki Touré, der beim Heidenheim spielt, die waren alle bei mir, U18, U19. Komischerweise hat Eintracht Braunschweig die damals nicht genommen, da habe ich bis heute noch nicht verstanden, weil wir das Talent gesehen haben. Aber die machen ihren Weg und das ist natürlich auch noch eine Auszeichnung für einen, der die Jungs, sag mal, die richtigen Schritte auf den Weg gebracht haben.
Dann eben der Wechsel zu Dahagen, wo du auch einige Jahre unterwegs warst. Und dann eben der Sprung wieder, wie du jetzt vorher auch richtig gestellt hast, zurück in den Herrenbereich nach Murnau, damaliger Kreisligist, dann aufgestiegen in die Bezirksliga. Ja, warum der Sprung dann in den Herrenbereich? Was waren da die Gründe dafür?
Ja, also ich wäre gerne in Unterhaching geblieben, muss man ehrlich sagen. Aber die Situation hat sich dann halt so ergeben, dass keine adäquate Position für mich da war, wo ich meine, die ich verdient hätte in meinen Augen. Und dann war für mich klar, dass ich sage, okay, ich mache jetzt erstmal Nachwuchsleistungszentrum nichts. Und dann kam halt die Anfrage aus Murnau und da war es halt so, dass es im Grunde eine Jugend, im Grunde war es eine U19. Weil wir ganz, 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 ganz viele junge Spieler hatten, habe da lange Gespräche geführt und da ist es genauso im Grunde gewesen, Entwicklung einer Mannschaft mit vielen, sehr, sehr vielen jungen Spielern. Und das hat mich da damals halt gereizt. Ne? Und ich glaube schon, dass ich da das erste halbe Jahr bis zu meiner Entlassung, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit gemacht habe, weil wenn man aufsteigt aus der Kreisliga und Tabellenzweiter ist in der Winterpause und sehr, sehr guten Fußball spielt, auch dort sehr offensiv, sehr viele Tore geschossen, der eine oder andere Tor zu viel gekriegt, aber das ist mit so einer etwas jungen Mannschaft immer so, dass die Jungs immer ganz gern oder oft nach vorne spielen und die Defensive das ein oder andere Mal vernachlässigen. Aber wie gesagt, Entwicklung einer Mannschaft und Entwicklung einzelner Spieler macht mir extrem viel Spaß.
Das wird auch in dem Sinne auch deine Hauptaufgabe sein beim TuS Holzkirchen. Ihr habt da auch eine relativ junge Mannschaft.
Ja, sehe ich genauso. Also wir haben da sehr viele junge talentierte Fußballer. Wenn man so allein Pürmen sieht, der letztes Jahr, glaube ich, ein Tor geschossen hat oder zwei Tore in der ganzen Saison,
Pirmin
hat jetzt
Lindner,
schon
gell?
drei
Pirmin
geschossen.
Lindner.
Ja, Pürmen Lindner, der hat jetzt schon drei geschossen, hat schon Riesenschritte nach vorne gemacht. Aber er hat natürlich noch viel Potenzial, gerade Defensivarbeit und so eine Geschichten. Wenn man sich den Dino ohne vorne sieht und dann Stürmer, auch 18 Jahre, extrem Potenzial, aber auch dort wieder genau dasselbe Anlaufverhalten, so eine Geschichten, Zweikampfverhalten gegen abgezockte Landesligaspieler. Aber sie machen halt Schritte nach vorne und das wird irgendwann mal belohnt. So sehe ich es jedenfalls. Man muss halt geduldig sein. Ne? Es ist natürlich in dem Sport und gerade im Fußball Geduld, gerade als Trainer, schwierig. Aber der Vorstand, aber die sportliche Führung von Holzkirchen, hat klipp und klar gesagt, wir gehen den Weg und wir halten an dem Weg fest, weil wir daran glauben. Jetzt muss halt irgendwann mal der Pendel umschlagen und da müssen einfach mal 3 Punkte für uns zu Buche stehen, wenn wir so einen riesen Aufwand betreiben.
Wenn wir uns jetzt in 2, 3, 4 Wochen, einen Monat nochmal treffen würden hier zum Podcast, was würdest du denn gern dir wünschen, über was wir sprechen würden?
Was ich wünschen würde, ja, dass wir eine positive Serie gestartet dass wir auch, sagen wir mal, raus aus dem unteren Tabellendrittel kommen. Ich glaube, das ist immer noch alles möglich, weil die sind immer noch ziemlich zusammen, weil die anderen gewinnen auch nicht. Im Grunde, wenn man zwei, drei Spiele hintereinander gewinnt, ist, glaube ich, ist man dann schon wieder raus aus dem Keller. Aber wir müssen jetzt damit anfangen. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass man einfach sagt, die Entwicklung von Holzkirchen ist so, dass man da auch mal, also die fußballische Entwicklung ist da und die Punkte müssen dabei sein.
Und wenn ihr dann zurück an den Frühstückstisch geht, oder weiß ich nicht, Mittagstisch, dann war wirklich, ist es dann, ja, inwieweit geht es dann wieder um Fußball? Ist das dann immer noch Thema, die Videoanalyse oder?
Gerade mit meinen beiden Töchtern, weil die beide Fußball spielen, meine Frau ja auch das ganze Leben eigentlich mit mir mitgegangen ist und mir immer den Rücken freigehalten hat und da mitgeht, ist eigentlich das jedes Mal, auch wenn wir gerade mal so Bundesliga oder Zweite Liga, Dritte Liga gucken, dann sprechen wir immer eigentlich Thema, also Hauptthema in der Familie, sage ich mal, ist im Grunde Fußball. Natürlich gibt es auch mal andere Geschichten, es ist ganz klar, wegen Studium und so eine Geschichten, aber wenn was sein sollte, ist immer oft Fußball das Thema.
Ja, wünschen wir uns alle, dass jetzt natürlich eine bessere Serie mit dem TuS Holzkirchen kommt. Wünschen wir uns alle natürlich, dass ihr da ein bisschen aus dem Tal rauskommt. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg für die Saison. Jetzt auch natürlich endlich positive Ergebnisse und hoffe natürlich, dass dann deine Nächte wieder besser werden.
Ja, das hoffe ich auch, weil das wird irgendwann ein bisschen schwierig für mich, dann, wenn ich nur 5, 6 Stunden schlafe und dann morgens auf die Arbeit muss. Aber danke für für deine Wünsche und wir versuchen alles, dich auch glücklich zu machen und mich natürlich auch.
Genau, wunderbar. Sven, alles Gute der Mannschaft und bis demnächst.
Alles klar, super, danke, Servus.